Es ist ein ernüchterndes Ergebnis, das sich bei der gestrigen Nationalratswahl in Österreich ergeben hat. Die konservative Regierungspartei des amtierenden Bundeskanzlers hat das größte Minus in der Geschichte ihrer Partei eingefahren. Die ebenfalls regierenden Grünen haben sich beinahe halbiert, die Sozialdemokraten sind zum ersten Mal überhaupt nur noch als Dritte ins Ziel gekommen und umgekehrt, die Rechtspopulisten sind erstmals Nummer 1 geworden. Der Ibiza-Skandal ist offenbar genauso in Vergessenheit geraten wie das Jahrhunderthochwasser und über die Gefahr, dass die Demokratie ausgerechnet durch ihre eigenen Mechanismen selbst ausgehöhlt und letztlich abgeschafft werden kann, wenn politische Extremisten es darauf anlegen, über diese Gefahr und dass man daher den Anfängen wehren muss, sollte historisch gerade in Österreich eigentlich ausreichend Konsens herrschen. Dennoch, das Ergebnis ist, wie es ist. Man wird an das bekannte Zitat des scharfzüngigen Satirikers Karl Kraus erinnert, der seinerzeit gesagt haben soll, Österreich ist das einzige Land, das aus Erfahrung dümmer wird. Ich bin kein Politikwissenschaftler, sondern Trendforscher. In den Reigen der politischen Kommentatoren steige ich daher aus gutem Grund nicht ein. Aber ich möchte das Ergebnis zum Anlass nehmen, drei Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen, die aus der Genese dieses Wahlergebnisses auch für Unternehmen und für Führungskräfte von Relevanz sein können.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Wie gesagt, die politische Einordnung der Wahlergebnisse überlasse ich selbstverständlich den Profis. Alle, die mich kennen oder zumindest meinen Podcast kennen, wissen, wie sehr mich so ein Ergebnis besorgt, das ist völlig klar. Ich will aber auch nicht ins Lamentieren einfallen, sondern ein paar Prinzipien ableiten, die so ein Wahlergebnis uns auch in unserer Arbeit in Unternehmen und als Führungskräfte vor Augen führt. Erstens, Substanz statt Oberfläche. Die rechtspopulistische FPÖ hat wenig überraschend vor allem das Migrationsthema bespielt und erste Erkenntnisse der Wahlmotivforschung legen nahe, dass das auch ein gewichtiger Grund für die Stimmengewinne war. Nun kann man mit Fug und Recht sagen, dass rechte Parteien dieses Thema nicht nur in den Vordergrund stellen, sondern sogar bewirtschaften, dass sie also weniger an konkret umsetzbaren Lösungen interessiert sind als an purem Stimmempfang mit einem emotional aufgeladenen Thema. Man kann auch zu Recht sagen, dass die simplen Parolen zur Lösung der doch komplexen Migrationsproblematik keinerlei wirklichen Beitrag leisten werden. Und man kann ebenso zu Recht sagen, dass in einem Land wie Österreich eine Fülle anderer Themen politisch zu bearbeiten wären. Arbeitsmarkt, Klima, Pflege, Pensionssystem, you name it. Was man aber nicht machen kann, und das hat diese Wahl bewiesen, ein offenbar in der Bevölkerung relevantes Thema zu ignorieren und oder Wählerinnen, für die das relevant ist, aus einer scheinbar moralisch überlegenen Position heraus zu bevormunden. Und was man auch nicht machen kann, ist sich ansonsten durch merkbaren Dilettantismus, durch Schönrederei oder Herumlavieren, um das heiße Eisen zu drücken. Es ist zu billig, Wählerwünsche auf verblendete ideologische Aspekte zu reduzieren. Genau wenn es so wichtig ist, braucht es umso mehr Sacharbeit und umso mehr Problemlösungskompetenz. Und eben diese Kompetenz wurde bei dieser Wahl dem politischen Establishment abgesprochen. Wer Themen des Wettbewerbers nur auf der Schlagzeilenebene übernimmt, schießt sich selbst doppelt ins Knie. Er übernimmt die Diktion des Wettbewerbers und zahlt damit in dessen Kommunikationsleistung ein und er löst selbst das Problem nicht, was vom Kunden sehr klar wahrgenommen wird. Klarer, als so manche das wahrhaben wollen, bis sie dann vor dem Scherbenhaufen eines Wahlergebnisses stehen. Aber was da passiert ist, das ist nicht nur Protestwählen, sondern man könnte sagen, ein eben gar nicht mehr so stummer Schrei nach Qualität in der politischen Arbeit. Was lernen wir in Unternehmen und in der Führungsarbeit daraus? Bei allem Bling-Bling-Marketing und schönen Botschaften kommt halt irgendwann der Moment der Wahrheit. Der Moment, in dem nicht mehr das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt. Wo es um echte Ergebnisse geht, um Ernsthaftigkeit in den Anliegen, nicht nur um Show oder um Schlagzeilen. Wenn wir in Betrieben über Unternehmenskultur sprechen, wenn wir über Produktqualität sprechen, wenn wir über Innovation sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie wichtig uns unsere Mitarbeitenden sind, dann dürfen das keine leeren Worthülsen sein, wohlklingende, aber letztlich austauschbare Phrasen, sondern dann müssen wir das ernst nehmen. In unserem Tun, in unserem Handeln, in den Entscheidungen, die wir daraus ableiten, in den Konsequenzen, die daraus folgen. Wir haben es mit Erwachsenen zu tun, als Mitarbeiterinnen, als Kunden, als Geschäftspartner. Und wer deren Anliegen nicht ernst nimmt, der wird halt selbst irgendwann nicht mehr ernst genommen. Und wer den Eindruck hat, dass er ein ach so tolles Produkt hat, bloß der Markt ist zu blöd, es zu verstehen, weil Kunden immer irgendwas anderes haben wollen, das der Anbieter halt als nicht richtig erachtet, der darf sich eben nicht wundern, wenn Kunden früher oder später zum Wettbewerber wechseln. Selbst wenn sie dort nur billige Ramschware bekommen. Also Punkt 1, echte Führungsarbeit, echte Ergebnisse statt Show, Substanz statt Oberfläche. Punkt 2, sorgfältige Auswahl des Führungspersonals. Es ist ein Klassiker der modernen Managementliteratur. Wir alle kennen aus unserem eigenen Erleben in Unternehmen genug Beispiele dazu. Es ist also empirisch gut belegt, das Peter-Prinzip. Verkürzt lautet es, jeder wird auf die Stufe seiner Unfähigkeit befördert. Wenn hierarchische Organisationsstrukturen und klassische Aufstiegslogik existieren, dann wird gute Performance in einer bestimmten Rolle durch Beförderung auf die nächste Stufe belohnt. Der talentierte Verkäufer wird zum Verkaufsleiter, die Marketing-Spezialistin zur Marketingchefin. Und damit jetzt auch der Bezug zur Wahl erhalten bleibt, der charismatische und wirkungsvolle Bürgermeister wird dann Parteichef und zum Kanzlerkandidaten gepusht. Bloß ändern sich mit dem Aufstieg auch die Anforderungen an das Kompetenzspektrum und damit spreizt sich die Eignung der jeweiligen Person vielfach mit der neuen Rolle. Je exponierter diese neue Rolle ist, je breiter die Verantwortungen sind, umso deutlicher wird das dann. Und das führt nicht nur zur Enttäuschung in der Umgebung, also vielleicht bei den Mitarbeitern oder Kollegen, sondern auch gar nicht so selten in eine persönliche Sinnkrise. Menschen, die diese Stufe im Peter-Prinzip erreicht haben, erfahren dies oft nicht nur als persönliches Versagen, wenn sich im Laufe der Zeit die Erfolge nicht einstellen, sondern sogar schon früher als individuellen Mismatch. Man macht nicht mehr das, was man eigentlich machen will, worin man gut ist, was vielleicht auch Freude gemacht hat. Lawrence Peter, der namensgebende Psychologe hinter dem Peter-Prinzip, hat sein Buch übrigens mit der These geschlossen, dass es sinnvoller sein kann, die eigene Energie in die Vermeidung einer Karriere zu verwenden. Soweit würde ich nicht gehen, aber jedenfalls gilt aus meiner Sicht, wohin der nächste Schritt führt, sollte schon auch von bisherigen Leistungen beeinflusst werden. Das ist ja unbestritten. Man wird jemand, der keine Ergebnisse gebracht hat, nur in ganz seltenen Fällen mit höheren Aufgaben betrauen. Das überragende Kriterium sollte aber nicht die vergangene Leistung, sondern das zukünftige Potenzial sein. Und das erfordert ganz andere Kriterien in der Eignungsdiagnostik. In der traditionellen Logik der Parteien ist das noch eine recht ungewöhnliche Sicht. Viel häufiger macht politisches Spitzenpersonal die Ochsentour durch die Instanzen durch. Auch weil sich Quereinsteiger ins politische System oft schwer tun. Das ist aber möglicherweise ein Henne-Ei-Problem, denn in hermetischen Organisationen haben es Externe halt prinzipiell schon schwer. Für Unternehmen gilt das grundsätzlich weniger, die Durchlässigkeit auch von und nach außen ist da deutlich höher ausgeprägt. Und natürlich gibt es in vielen Betrieben schon differenzierte Karrieremodelle, die persönlichen Eignungen besser entsprechen. Ein guter Reminder ist es aber dennoch, denn das Peter-Prinzip ist gnadenlos. Und drittens, Klarheit in der Partnerschaft. In Österreich haben jetzt knapp 30% der Bevölkerung die Rechtspopulisten gewählt. Auch in anderen Staaten sind die extremen Ränder gar keine so dünnen Randstreifen mehr, sondern schaffen beachtliche Stimmenanteile. Der Schreck fährt uns liberalen Demokraten dann vor allem an Wahlabenden ins Gebein. Meine Güte, 30% haben so abgestimmt, Wahnsinn. Und das ist ja auch wirklich Anlass zur Sorge. Wie gesagt, es wäre ja nicht so, dass wir in Deutschland oder Österreich keine historischen Anleihen ziehen könnten, wohin das führen kann. Aber richtig ist eben auch, 70% haben anders gewählt. Der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung hat dem radikalen Kurswechsel nicht zugestimmt. Natürlich ist der Wahltag der hohe Tag der Demokratie. Aber der Tag nach dem Wahltag ist mindestens genauso wichtig. Das Umschalten von Wahlkampf auf Koalitionsverhandlungen ist schwer. Gerade eben hat man sich noch in bitterer Auseinandersetzung die gegenseitigen Positionen an den Kopf geworfen und jetzt soll man miteinander reden und gestalten. Ja, genau das braucht es. Reden, gestalten, miteinander. Auch und gerade auch mit Mitbewerbern. Und genau das können wir auch in der Wirtschaft gut brauchen. Natürlich stehen wir in unseren jeweiligen Märkten im Wettbewerb, das ist ja keine Frage. Aber es gibt zunehmend auch Momente und Themenlagen, die ein gemeinsames Agieren und eine Kooperation auch mit Wettbewerbern sinnvoll machen. Co-Opetition nennt man das. Nichts Neues, aber immer wieder aufs Neue wichtig, sich das vor Augen zu führen. Wir müssen und dürfen Partnerschaften eingehen und das bedeutet, wir müssen das auch können. Anschlussfähig zu sein, das ist nicht nur eine Frage von Sympathie, sondern strukturell zu unterlegen. Das kann man systematisch planen und umsetzen. Ich werde da demnächst einmal eine Folge dazu produzieren, wo ich diese Systematik der Partnerschaften vorstelle. Eines aber schon vorweg. Am Beginn eines Partnerschaftsgesprächs steht nicht Reden, sondern Zuhören. Dem anderen nämlich. Was sind dessen Vorstellungen von Erfolg? Was braucht er? Was bringt er ein? Und vor allem auch, welche Werte, welche Haltungen verbinden uns? Natürlich geht es darum, dass man gemeinsam erfolgreicher sein will. Schließlich kostet das Eingehen und Pflegen und Aufrechterhalten einer Partnerschaft auch Aufwand. Es muss also gelten, dass 1 plus 1 mehr ist als 2, dass also am Ende 2,x herauskommt oder sogar noch mehr. Und das bedeutet auch, am Anfang auszuloten, ob man eine Chance sieht, dieses Komma X zu erreichen. Ob es sich um eine reine Zweckgemeinschaft handeln wird oder um eine langfristige synergetische Zusammenarbeit. Die Politik ist insofern einzigartig, weil sie einen guten Teil ihrer Kommunikationsarbeit regelmäßig darauf verwendet, den jeweiligen Mitbewerber zu adressieren und dessen Ideen zu kritisieren. Das führt übrigens auch zum schlechten Image der Politik, weil eben jeder über den anderen so viel Schlechtes erzählt, dass am Ende hängen bleibt, das sind ohnehin alles Gauner. In keiner anderen Industrie gibt es das. Stellen Sie sich das einmal vor, BMW würde einen beachtlichen Teil seiner Marketingarbeit dazu verwenden, ganz explizit Mercedes schlecht zu reden und umgekehrt. Und Audi stimmt dann auch in das Konzert ein und trischt auf die beiden anderen ein. Unvorstellbar. Jene Parteien, die die 70% Nicht-Extremen repräsentieren, müssen jetzt in ihrer Kommunikation und in der Haltung ihrer handelnden Personen eine gar nicht so leicht zu bewerkstelligende Aufgabe vollrichten, nämlich die Hand auszustrecken, Gemeinsames, nicht Trennendes finden und in den Mittelpunkt rücken, ohne dabei die eigene Identität zu verwässern. Zum Glück haben wir in der Wirtschaft einen anderen Zugang zu Partnerschaften. Den auch systematisch zu pflegen, ist im Interesse aller. Das ist die dritte Erkenntnis, die wir mitnehmen können. Der Blick nach vorne. Wahlen haben eine ganz andere Tragweite als Kaufabsichten in der Wirtschaft. Das ist kein Spiel, das ist auch kein Ringen um Käufergunst, sondern das ist Demokratie, das Herzstück unseres friedvollen und gedeihenden Zusammenlebens. Insofern sind Wahlergebnisse, in denen extreme Ränder gestärkt wurden, ein Alarmsignal. Anders als in anderen Ländern stellt der Wahlsieg in Österreich nicht automatisch auch die Regierung. Dementsprechend sortieren sich in den kommenden Tagen die Parteien und ihre Exponenten. Die Koalitionsverhandlungen werden sicher schwierig und zäh. Das Ergebnis lässt sich noch nicht vorhersehen. Als Bürgerinnen und Bürger sollten wir ebenso nicht zum Alltag übergehen. Bürger zu sein, Citoyen, das ist mehr als bloß alle 4 oder 5 Jahre ein Kreuzerl auf einem Wahlzettel zu machen und dann wieder den Rest der Legislaturperiode zu schlafen. Wir dürfen aber auch darüber reflektieren, wie wir Grundprinzipien des politischen Handelns in unsere wirtschaftlichen Kontexte überführen können. Ich habe Ihnen heute dazu 3 Vorschläge gemacht. Erstens, die Qualität und Substanz der Arbeit in den Vordergrund zu stellen. Zweitens, die Auswahl des Führungspersonals intensiv zu beleuchten und drittens, partnerschaftliches Vorgehen zu betonen. Ich hoffe, da war etwas für Sie Wertvolles dabei. Ich kann aber vor allem hoffen, dass der Tag nach dem historischen Wahlsieg der FPÖ ein Weckruf für alle Demokraten in diesem Land ist, sich auf die Werte der liberalen Demokratie zu besinnen.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.